ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht es heute um Schwips, Rausch und Kater und die Frage, warum trinken wir Alkohol? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Im Fußballstadion, bei der Firmenfeier, zum Abendessen mit Freunden oder auch beim Abendmahl in der Kirche. Alkohol gehört in vielen Momenten einfach ganz selbstverständlich dazu. Das hat Tradition. Schon im alten Persien wurde Wein angebaut, Bier war in Ägypten eine Art Nationalgetränk. Alkohol ist Kulturgut, zugleich aber auch die beliebteste Droge der Welt, mit verheerenden Folgen für Gesundheit und Gesellschaft. Warum greifen wir trotzdem so gern zur Flasche? Weshalb trinkt man hierzulande mehr als anderswo? Und wie hat sich unsere Trinkkultur gewandelt? Darüber diskutieren wir heute im SWR Kulturforum. Ich begrüße dazu den Historiker und Soziologen Professor Dr. Hasso Spode, die Historikerin und Autorin Helena Barob aus Freiburg. Und aus Bozen zugeschaltet ist der Regisseur und Autor Andreas Pichler. Er ist für seinen Dokumentarfilm Alkohol, der globale Rausch, um die ganze Welt gereist. Herr Pichler, Sie kommen aus Südtirol, wo viele Menschen seit Generationen vom Weinanbau leben. Wie hat Alkohol Ihr Leben als Sohn einer Winzerfamilie geprägt?
Ja, also mein Vater war nicht Winzer, aber mein Onkel sozusagen, ist schon in der Familie. Bei uns stand einfach immer eine Flasche Wein beim Tisch, zum Essen vor allem. Und meine Eltern haben halt immer am Abend ein paar Gläser getrunken. Das war so völlig selbstverständlich. Das hat überhaupt keiner hinterfragt in irgendeiner Form. Allerdings kann ich auch nicht wirklich an Exzesse erinnern. Insofern würde ich sagen mal kultivierter Weinkonsum in gewisser Weise. So wie es eigentlich im Bilderbuche steht, in gewisser Weise. Ich habe dann allerdings später, als mein Vater dann einen Darmkrebs hatte, öfters mal darüber nachgedacht, ob vielleicht dieser regelmäßige, doch auch ja, über mehrere Gläser Weinkonsum, ob der nicht vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen hat, als ich dann mehr erfuhr, was Alkohol so alles anrichten kann.
Ja, das wäre gleich meine nächste Frage. Warum haben Sie sich denn entschieden, einen Film über Alkohol zu machen?
Ja, es war in der Tat, mich interessieren sozusagen Substanzen, psychoaktive Substanzen schon seit längerer Zeit. Ich habe immer wieder mit Jugendlichen auch gedreht und ich fand es einfach spannend, mal zu sehen, mal genauer mir anzuschauen, wie wir eigentlich mit dieser legalen Droge umgehen und wie viel Ambivalenzen da drinnen stecken. Ja, und ich habe es an mir selber auch gemerkt, so im Alter, ab Mitte 40 verträgt man, oder ich zumindest vertrag den Alkohol auch weniger und habe dann gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, einfach so zu reduzieren, vor allem aus dieser sozialen Komponente, wenn man ausgeht und Freunde trifft, nicht zu trinken, bleibt schwer, ja.
Herr Spode, bald beginnt die Fußball-EM und Millionen Menschen sitzen dann wieder mit einer Flasche Bier vor dem Fernsehen und fiebern mit. Alkohol und Fußball passt für viele eben einfach ganz selbstverständlich zusammen. Warum ist diese Mischung Fußball und Alkohol, warum ist es so ein Massenphänomen?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja Historiker, also ich würde sagen, das ist ein Produkt der Brauereiwirtschaft, die es sehr geschickt geschafft hat, sich da immer die Bundesliga jeden Samstag, da ist immer Bierwerbung mit drin. Man könnte höchstens sagen, ein Fußballereignis, wie jetzt die kommende EM, das ist eine gewisse Auszeit. Das kennen die Anthropologen von allen möglichen Kulturen. Also wir haben ja den Karneval oder eben auch die christlichen Feiertage. Und in diesen Auszeiten wird meistens viel getrunken. Also dann würde ich die Brauindustrie wieder etwas zurücknehmen. Insofern, als das Feiern und Rausch gehört eigentlich in vieler Hinsicht zusammen.
Herr Spode, aus Italien, von den Römern, ist der Wein auch nach Deutschland gekommen. Trotzdem trank man nördlich der Alpen eher Bier und das ist dann bis heute eben so geblieben. Bier- und Weinkulturen, was macht da den Unterschied?
Ja, das war also wirklich bis vor kurzem eigentlich noch, also bis ich als Historiker, die in langen Zeiträumen denkt, also bis vor kurzem meine ich bis ins späte 20. Jahrhundert, eine große Unterscheidungslinie zwischen den Bier- und den Weinkulturen. Und dann hat sie sich im 15., 16. Jahrhundert dann dazu noch die Schnapskultur gebildet. Also haben wir drei Trinkkulturen in Europa. Also im Norden und Osten eher den Schnaps. In der Mitte ist es geteilt. Deutschland ist ein Kind der Mitten. Also der Norden ist Schnaps- und Bieraffin, also Meckpomm ist sehr viel Branntweinverbrauch. Und der Süden ist eher weinaffin, aber auch nicht durchgängig. Bekanntlich ist der Bayern ein Bierland. Und wenn wir dann über die Alpen rüberklettern in die römische, ehemals römische, also jetzt romanische Welt, da haben wir die Weinkultur. Und das lässt sich tatsächlich bis auf die Römer, die haben Sie ja erwähnt, zurückführen. Die Römer haben das germanische Bier verachtet. Ja, das stinkt nach Bock oder sowas, haben sie gesagt. Die meinten damit nicht das Bockbier. Und das war nichts. Also zum Beispiel die Griechen sind große Weintrinker gewesen, die das kulturelle Vorbild für die Römer waren. Und die hatten folgende Legende, dass der Rauschgott Dionysos, der kommt eigentlich aus dem Zweistromland, also Mesopotamien, bei den Sumerern, Babyloniern. Bloß die haben überwiegend Bier getrunken. Und der wäre also nach Griechenland geflohen, weil er diesen Bocksgesöff da nicht ertragen konnte. Also diese beiden Kulturen stehen sich bis eigentlich kürzerer Zeit gegenüber, wobei wir jetzt in den letzten 30, 40 Jahren erleben, wie sich die Kulturen in der Mitte treffen. Die Iren, die sind eigentlich Biertrinker, sind als Beispiel nur, trinken jetzt sehr viel Wein und weniger Bier. Und ich war gerade in Spanien unten und da glauben die Touristen immer, die Spanier, die trinken immer Wein zum Essen.
Nee, ist ein Bierland, ne? In erster Linie.
Und jetzt können sie davon ausgehen, wenn sie im Restaurant Leute sehen mit einem Glas Rotwein auf dem Tisch, das sind Deutsche oder Engländer, die glauben, sie würden sich den Landessitten anpassen. In Wirklichkeit trinken die Spanier überwiegend Bier
inzwischen. Das ist tatsächlich auch in Zahlen belegt, das stimmt wohl. Also wir sehen auf jeden Fall, es gibt eine reiche Tradition mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Und es gibt vor allem auch, einen sehr breiten Wortschatz in unserer Kultur, Helena Barob. Angesäuselt, beschwipst, Knülle, Hacke, blau, voll. Also wir haben da ja wirklich einen sehr reichen Wortschatz, wenn es ums Trinken geht. Das sagt ja schon auch einiges über unsere Kultur. Warum hat der Alkohol einen derart großen Stellenwert bei uns?
Ja, ich glaube, der Alkohol hat einen großen Stellenwert, weil er eben die Substanz ist, die immer am einfachsten zu haben ist, um mal kurz die Palastwache auszuschalten. Das heißt, in jeder Gesellschaft, aber auch in jedem Individuum gibt es ja sozusagen eine innere Spannung zwischen den Anteilen, die dafür sorgen, dass man funktioniert, dass man vernünftig ist, dass man alles richtig macht. Und dann gibt es Anteile, die eben impulsiv sind und die gerne auch mal loslassen, auch mal Quatsch machen, auch mal Dinge nicht so genau nehmen und sich ein bisschen fallen lassen wollen. Und in unserer Gesellschaft, vor allem in der modernen Gesellschaft, ist dieses Funktionieren sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und wir brauchen deswegen Räume, in denen man mal kurz diese Palastwache ausschalten kann und loslassen. Und wir haben uns eben als Kulturen im Westen darauf verständigt, dass der Alkohol diesen Rahmen bietet. Wir haben uns darauf verständigt, deswegen trinken wir zum Beispiel eher am Abend, weil dann das Tagwerk getan ist, oder am Wochenende, wo sowieso nicht mehr gearbeitet wird. Wir haben uns darauf verständigt, dass durch den Alkohol der Raum markiert wird, in dem man mal kurz nicht funktionieren muss. Und das hat eben eine ziemlich wichtige Funktion, individuell, aber auch kulturell, dass es eben diese Räume gibt. Also Sie haben gerade den Karneval schon erwähnt oder die verschiedenen Festivitäten, wo der Rausch und der Alkohol und eben auch das Loslassen dazugehören. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass dieses Bedürfnis ein jetzt nicht eins ist, dass man einfach mal vielleicht irgendwie besser unterdrücken sollte, wie es vielleicht die Puritaner gerne hätten manchmal, sondern das ist einfach ein ganz normales Bedürfnis und das ist auch wichtig, dass man dem irgendwie einen Raum gibt. Ob das jetzt der Alkohol sein muss, das können wir gerne nochmal diskutieren.
Um mal im Bild zu bleiben, Herr Pichler, also die Palastwache ist ja offensichtlich wirklich in sehr, sehr vielen Momenten ausgeschaltet. Also nicht nur eben am Wochenende, sondern zu sehr, sehr vielen Feiern, also Abschlussfeiern, Karneval, Stadtfeste, Weihnachten, Silvester, Hochzeiten, alles Mögliche. Warum können wir einfach nicht ohne Alkohol feiern?
Naja, ich glaube, es ist ein bisschen verkürzt, den Alkohol nur im Zusammenhang von Feiern zu sehen. Das stimmt natürlich und vor allem in zur heutigen Zeit, aber man darf nicht vergessen, Alkohol ist ja auch eingesetzt worden in Kriegen, also Kämpfer, auch wenn ich denke an Schützenkompanien, um sozusagen in der Region zu bleiben, die hatten immer Marketenderinnen dabei, also Frauen, die den kämpfenden Schützen alkoholische Getränke, also vor allem Wein und Schnaps, verabreicht haben. Also im Kontext von gewalttätigen Aktionen, Kollektiven, spielt der Rauschzustand oder sozusagen die Psyche zu überwinden von den Kontrollmechanismen auch eine wichtige Rolle. Also es geht nicht nur ums Feiern. Und ich glaube, das Stadion, Fußballstadion, weil das vorher angesprochen wurde, ist ja auch so ein Zwischenraum. Also es ist ja durchaus auch heftig und hat auch was Gewalttätiges manchmal oder früher vielleicht mehr als heute. Also man muss schon auch die Doppel- oder Mehrfachfunktion vom Alkohol sehen, weil er auf verschiedensten Ebenen wirken kann. Wieso wir jetzt zum Feiern unbedingt eine Substanz brauchen? Ich glaube, es geht einfach schneller und es ist, so wie es schon gesagt wurde, es ist auch eine gewisse Konvention. Andere Kulturen haben andere Rauschmittel dazu und ja, ich habe mich ja im Film auch viel damit beschäftigt, wie können wir das anders machen und wie können wir sozusagen unser Hirn, die verschiedensten Botenstoffe im Hirn auch anders triggern und aktivieren, ohne jetzt auf Substanzen zurückzugreifen. Und das ist schon ganz, ganz interessant. Es gibt natürlich auch, und da spielt schon die Industrie wieder mit eine Rolle, ich glaube, es gibt schon eine ganz, ganz klare auch Propagandamaschine, die wirklich seit der Industrialisierung der Alkoholproduktion, sage ich mal, da auch in diese Kerbe schlägt. Also natürlich ist die Werbung jetzt in unseren Breiten durchaus reduziert und eingeschränkt worden, aber sie existiert gerade online noch. Und da geht es praktisch nur ums Feiern und ums Wohlfühlen.
Lassen Sie uns noch ein bisschen bei diesem Phänomen Alkohol trinken bleiben und noch nicht ganz bei der Abstinenz beziehungsweise den Versuchen, eben die Alkoholsucht einzudämmen. Wir hatten es jetzt gerade eher vom Feiern und dann, wie gesagt, hatten Sie auch angesprochen, es ist auch ein Phänomen, das hat nicht nur mit Auslassung, mit Festen zu tun. Wir haben ja auch gewisse Studien gesehen. Vor 10 Jahren gab es eine Studie an der Uni Düsseldorf, die hat gesagt, Alkohol in Maßen hilft dem beruflichen Erfolg. Also wer gemeinsam trinkt, baut Vertrauen zum Geschäftspartner auf. Wird Wirtschaft eben auch wirklich an der Bar gemacht, Herr Spode? Gibt es da auch eine lange Tradition?
Lassen Sie mich erst noch ein Wort zum...
Bitte.
Der Krieg ist selber ein Rausch, sozusagen, wenn ich in der Schlacht bin. Das ist der Blutrausch. Das ist der älteste Rausch vielleicht, den wir kennen. Und der wird verstärkt durch Drogen. Heute ist das Crystal Meth und den haben wir schon im Zweiten Weltkrieg massiv eingesetzt, also unter dem Namen Pervitin. Und das war allerdings immer umstritten. Also in der Ilias heißt es, der Hektor, wo der kämpfen soll mit Achilles, sagt, reich mir nicht den Wein, den honigsinnigen Mutter, denn er macht mich schlaff wie er im Kampf, ja, und stirbt dann trotzdem. Also der Rausch als solcher ist wahrscheinlich ein Zustand, den wir grundsätzlich irgendwann irgendwie anstreben, wie auch immer. Ob wir uns, also Kinder auf dem Schulhof, die sich dann die Luft abdrehen oder sowas. Also dieses einfach anders sein ist ein interessanter Mann, Donald Siegel hat das als den vierten Trieb bezeichnet. Man kann das eben schon bei höheren Tieren sehen. Und wie war jetzt Ihre Frage?
Wird Wirtschaft an der Bar gemacht? Also, ne, so, dass wir sozusagen diesen Aspekt, ja, des Phänomens Alkohol trinken auch nochmal drin haben. Ne?
Okay, dann darf ich als Historiker ein bisschen weiter ausholen.
Gerne.
Das ist ein Phänomen, das letztlich wahrscheinlich sehr weit in die Stammesgesellschaft runterreicht. Ich nenne das archaische Gelage. Wir lesen dabei Tacitus, wie die Römer die Germanen beobachtet haben, wie die ihre Trinkgelage feiern. Die haben nicht keineswegs ihren Tag da irgendwie auf Bärenfell gelegen und gesoffen, sondern zu bestimmten Anlässen sporadisch exzessive Berauschung nach bestimmten Regeln. Die ist nicht regellos. Die wichtigste Regel ist, alle müssen genauso viel trinken. So, und das schafft natürlich Gemeinsamkeit. Also die Wir-Gruppe im Gegensatz zur feindlichen Umwelt, zu den anderen. Und dieses, ich sage mal, fast transzendentale Erlebnis, was aus Stammesgesellschaften vielfach bekannt ist, ja, also die Gemeinschaft der Zecher untereinander, aber auch gleichzeitig, bei den Germanen war das ganz wichtig noch, mit den Göttern gemeinsam und mit den Ahnen gemeinsam. Also das ging sozusagen in mehreren Dimensionen, eine Gemeinsamkeit schaffen. Und das gelingt teilweise auch noch im Berufsleben. Wobei das, denke ich, in Deutschland nicht mehr so üblich ist. In den letzten Jahrzehnten hat das nachgelassen, ganz deutlich. Der Alkoholverbrauch während der Arbeit hat deutlich nachgelassen. Aber ich war kurz vor Corona zu einem Vortrag in Tokio eingeladen und hat mich dann eine Weile rumgetrieben, auch in der Stadt. Da gibt es das noch viel stärker, dass nach der Arbeit in den Büros, was die Arbeiter machen, weiß ich nicht, aber die Büromenschen, die trinken miteinander und zwar heftig, obwohl die Japaner bekanntlich weniger vertragen, jedenfalls ein Teil der Japaner weniger verträgt als Europäer. Und dann fahren die da mit der U-Bahn und werden dann auch aufgeweckt von den Leuten. Also du musst jetzt rausgehen oder so. Das fand ich sehr faszinierend, was auch immer einen zwanghaften Charakter hat. Also es ist nicht nur, dass man sich zusammenschweißt, sondern das ist immer auch eine ambivalente Geschichte. Du musst jetzt hier mittrinken. Ja, du darfst ihn. Das war bei den alten Germanen bis weit ins Mittelalter rein. Einen dargebotenen Trunk. Wenn ich sage, Herr Lange, Sie sitzen mir jetzt gegenüber. Ja, ich mache das jetzt mit der Hand. Hier ist Prost. Ich trinke auf Ihr Wohl. Und du sagst, nee, ich möchte jetzt nicht Bescheid tun. Das ist nämlich dann der Fachterminus gewesen. Dann musst du nämlich, oder Sie müssen mir dann auch zuprosten. Ja, und wenn Sie sich
Wechselseitiges,
dem,
ne?
Genau, und wenn Sie sich dem Zutrinken und Bescheid tun verweigern, konnte das mit Blut und mit Schwert oder sonst wie geahndet werden. Also es ist auch immer was Zwanghaftes dabei.
Und das merkt man ja, finde ich, immer noch ganz stark, dass das eigentlich unmöglich ist, undenkbar, vor allem auf Feiern, nicht mitzutrinken. Dass jede Frau, die schon mal schwanger war, hat gemerkt, wie unwohl man sich fühlt. Und ich finde aber interessant, dass das eigentlich dieser Druck jetzt langsam ein bisschen nachlässt, weil eigentlich auf solchen Feiern jetzt immer auch eine alkoholfreie Variante angeboten wird. Oder auf den meisten Feiern, auf denen ich jetzt in letzter Zeit war. Das finde ich ganz interessant. Und ich würde mal beobachten, dass das vor 10 Jahren noch nicht so war. Vor 10 Jahren musste man dann immer mit seinem Orangensaft auftreten. Und inzwischen gibt es dann irgendwie alkoholfreien Sekt. Aber, und da bin ich mir mit Ihnen ganz einig, ist es immer noch völlig undenkbar, dass man da gar nicht mit anstößt und einfach nur daneben steht.
Ja, das ist in dem großen Kontext. Sie können ja jetzt auch fleischlos essen. Also früher mussten Sie da mithalten.
Aber das ist natürlich, Herr Pichler, Sie wollten aber gerade noch, sonst hätte ich gleich noch eine Frage.
Ja, ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen. Wir wollten eigentlich unbedingt in Südkorea noch drehen bei meinem Film, weil dort, das was Sie angesprochen haben von Japan, dort wird es wirklich, bis vor kurzem zumindest, wurde das wirklich verordnet, mehr oder weniger. Also wir wollten tatsächlich mit einem Chefarzt von einer Klinik drehen. Da ist es ganz normal, wenn der Chef sagt, heute gehen wir trinken, dann müssen alle trinken gehen und da gehen auch alle trinken. Und es ist dann auch völlig selbstverständlich, dass man dann betrunken oder auch schon eingeschlafen noch in der U-Bahn sitzt. Genau. Das interessanterweise, und der war auch bereit zum Drehen und dann hat es bei uns irgendwie, wie so oft bei Dokumentarfilmen, doch ein bisschen länger gedauert und dann hat da in Südkorea auch diese MeToo-Debatte begonnen, das war so 18, 19 und plötzlich war das dann nicht mehr so ganz koscher, also dass vor allem der männliche Chef da verordnet das Trinken und dann hat er sich doch zurückgezogen und wir haben dann nicht drehen können. Aber dieses fast schon verordnete Firmentrinken, was natürlich auch die Leute zusammenschweißt in gewisser Weise, aber wo es auch keinen drinnen gibt, das hat mich schon ziemlich beeindruckt.
Das wollte ich Sie auch noch unbedingt fragen. Also Sie sind ja jetzt wirklich um die halbe Welt gereist, Herr Pichler, und haben da ja die Menschen immer wieder gefragt, warum trinken Sie? Was waren die Antworten, die Ihnen am meisten hängen geblieben sind?
Ja, also ich glaube, die Geschichte, die wird in meinem Film ja auch ziemlich lang erzählt, ist die Geschichte eigentlich von einem Kollegen sozusagen, einem Journalisten, der tatsächlich den Alkohol 30 Jahre ziemlich erfolgreich genutzt hat, einfach so als Stimmungsaufbesserer, als Doping in gewisser Weise, der sehr erfolgreich war, der war dann USA-Korrespondent des ORF, des österreichischen Rundfunks, und das hat 30 Jahre super funktioniert, bis es dann zum totalen Absturz kam. Und diese Dimension, also wir waren Spiegeltrinker, Dimension, dass man mit Alkohol
was
wirklich
so lange... Was ist ein Spiegeltrinker?
So
das weiß ich nicht. Was heißt das?
Spiegeltrinker sind Trinker, die nicht den totalen Rausch suchen, sondern nur so ein sich
mäßig,
regelmäßig sich auf ein bestimmtes Level bringen an Alkohol. Also es war nicht exzessiv bei ihm, aber der hat es wirklich am Vormittag begonnen und bis in die Nacht hinein. Vormittags eher den Weißwein, so zum Aufheitern und abends dann natürlich den Rotwein. Also dass man so eine ganze Karriere mit Alkohol machen kann, ich wusste das irgendwie, aber so detailliert beschrieben habe ich das noch nie bekommen.
wenn Sie jetzt gerade von Doping sprechen, ist ja eine Frage, die dahinter steckt, auch, was erzählt es über die Gesellschaft, in der wir leben, Herr Spode? Ist Alkohol eine Droge, die sehr gut in unsere kapitalistische Gesellschaft passt? Und wie hat sich das verändert?
Ja, also wir neigen dazu, die Gegenwart für absolut zu nehmen. Der Norbert Elias hat mir gesagt, die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist es, die Gegenwart aus ihrer Selbstverständlichkeit zu erlösen. Mhm. Und die Menschen haben schon lange getrunken, bevor es den Kapitalismus gab. Ich bin immer etwas skeptisch gegenüber diesem Narrativ. Wir saufen alle bloß, weil uns die Brauindustrie das mit der Werbung oder sonst wie vormacht oder aufdrängt. Das ist ein Narrativ, was um 1900 eigentlich entstanden ist, in der Abstinenzbewegung, die dann später in eine Prohibition und so geendet ist. Dass sozusagen der Alkohol ein künstliches Gift ist, was die industrielle, kapitalistische Gesellschaft produziert, um uns zu zerstören. Nicht? Das hat eine schreckliche Dimension angenommen. Also in der Rassenhygiene, nicht wahr? Dann wurde behauptet, der Alkohol wäre ein Rassengift und wir müssen das jetzt aus der Welt schaffen.
Aber wie kann man das genauer verstehen? Also, dass es ein Rassengift ist?
Das wurde angeblich,
was haben Sie argumentiert damals?
Also der technische Begriff hieß Blastotorie. Diese Blastotorie würde die Keimzellen zerstören und die trinken Alkohol, akut trinken, die brauchen gar keine Säufer selber sein. Aber wenn sie Alkohol trinken, zerstören sie sozusagen ihre Keimzellen und würden dann nur noch Säufer, Verbrecher und Irre zeugen. Und dann die natürlich wieder Säufer, Verbrecher und Irre zeugen. Und irgendwann ist nach dem Schneeballprinzip die Menschheit am Ende. Dieses Narrativ haben wir heute noch. Und das wurde dem Kapitalismus zugeschoben. So, jetzt zu Ihrer Frage. Natürlich trinken wir nicht nur, weil es uns die Brauindustrie vormacht oder die Schnapsproduzenten. Das ist, wie gesagt, die älteste steinerne Siedlung, die wir je gefunden haben. Die liegt in Anatolien. Die ist vor 12.000 Jahren gebaut worden. Das ist ein sehr schöner freudscher Versprecher. Denn das wahrscheinlich war diese Riesenanlage nichts anderes als ein großes Brauhaus. Und möglicherweise hat der Mensch ist nur deshalb sesshaft geworden und hat Getreide angebaut, um Bier herzustellen. Das ist eine alte Sache, die vor dem Kapitalismus, das Bedürfnis, einmal irgendwie rauszutreten aus dem normalen Leben. Und da bin ich ein großer Fan von dem Religionsethnologen Mircea Eliade, der gesagt hat, der Mensch kann in einer homogenen Welt gar nicht leben. Die Welt ist voller Brüche und separater Räume. Und die wichtigste Unterscheidung ist zwischen heilig und profan. Also profan wäre sozusagen der Alltag, da müssen wir funktionieren. Und heilige Zeit ist das Fest. Und das Fest ist immer mit Ekstase irgendwie verbunden, ob die jetzt durch Rauschmittel noch verstärkt wird oder nicht. Ich glaube, sie wird meistens durch Rauschmittel, und das wichtigste Rauschmittel dabei ist der Alkohol, verstärkt. Das haben wir in zig Kulturen, finden wir das ähnlich. Es gibt Kulturen, die das nicht machen. Das ist, der Mensch hat eine Riesenplastizität sozusagen, die sich aufbaut aus der biologischen Ausstattung. Die erlaubt aber eine unglaubliche Bandbreite. Und deshalb haben wir auch Kulturen, die nicht trinken.
Kuwait zum Beispiel, da wird fast nicht getrunken.
Das habe ich jetzt als Statistik gesehen.
Ja, Statistik. Wissen Sie, was diese ganzen Prinzen machen? Die fahren nach Spanien oder London und geben sich richtig die Kante. Vor 10 Jahren gab es in Kiel einen Riesenskandal mit Organspenden, und zwar mit Leberspenden. Da sind die Leute aus Saudi-Arabien gekommen und haben sich eine neue Leber einsetzen lassen. Also da bin ich sehr vorsichtig, was die offiziellen Statistiken angeht.
Aber also so meinen Recherchen, ich bin jetzt kein Wissenschaftler und schon gar kein Historiker, ist sozusagen der Alkoholkonsum seit der industriellen Herstellung und industriellen Vertriebs schon extrem gestiegen. Also wenn er sozusagen diesen ritualisierten Rahmen verlassen hat und sozusagen auch ständig verfügbar wurde, das war ja, glaube ich, in diesen vormodernen Gesellschaften nicht unbedingt so, dass das ständig Alkohol zu jeder Zeit verfügbar war.
Darf ich dazu was sagen, Herr Pichler? Die Alkoholverbräuche aus dem Spätmittelalter, die waren viel höher als heute. Das ist erstaunlich, was diese zünftische nicht kapitalistische Gesellschaft mit den Kleinbrauereien und mit den kleinen Winzern geschafft hat. Man muss ungefähr davon ausgehen, dass der Durchschnitts, wohlgemerkt, der Durchschnittsverbrauch der Bevölkerung in Mitteleuropa um 1500 bei einem Liter Wein oder einem Liter Bier pro Tag gelegen hat. Wir wissen über Städte und Hofhaltung, also Fürstenhöfe, teilweise auch Klöster, da haben wir ganz gute Zahlen. Und da kriegen wir zum Beispiel für Hamburg 900 Liter Bier im Jahr. Das sind sehr hohe Mengen. Wir trinken heute eher weniger als in der frühen Neuzeit.
Was aber auch mit den hygienischen Zusammenhängen zu tun hatte, oder?
Ja.
Also dass es sozusagen in manchen Städten gar nicht möglich war, an sauberes Wasser zu kommen und dass das Bier, das ja auch weniger Alkohol enthielt, dann sozusagen die einzige Möglichkeit war, sicher was zu trinken, muss man da, glaube ich, reinrechnen. Mhm. Also es geht nicht immer nur um den Wunsch nach Rausch, sondern auch
das waren Nahrungsmittel, ja.
Genau. Aber ich wollte noch zum Kapitalismus sagen, dass ich glaube, dass eigentlich Kaffee und Zigaretten viel eher die kapitalistischen Drogen sind als der Alkohol. Ich würde auch Ihnen recht geben, der Alkohol, es hat eher was mit einem grundmenschlichen Bedürfnis zu tun. Und zum Kapitalismus passen eigentlich eher die Zigaretten und der Kaffee, die wir ja eigentlich gar nicht mehr als Drogen so richtig wahrnehmen, weil sie so normalisiert sind, die aber auch so ihren eigenen Schaden anrichten und die ja sehr viel besser dazu geeignet sind, als Doping verwendet zu werden, als das jetzt der Alkohol. Obwohl ich das sehr interessant fand, was Sie eben gesagt haben, dass das eben auch Leute gibt, die das mit dem Alkohol hinkriegen, sich auf diese Weise zu dopen.
Wunderschön, was Sie sagen. Darf ich da
mal rein? Ja, bitte, bitte.
Nüchterne Räusche. Das war ein Begriff als Kaffee und das kommt ja nicht aus Europa. Das sind ja exotische Waren gewesen im 17., 18. Jahrhundert. Da sprachen die Leute von nüchternen Räuschen oder von der Tabaktrunkenheit. Das sind tatsächlich die richtigen Drogen, die zum Kapitalismus selbst, zum protestantischen Ethik sozusagen am besten passen dürfen.
Aber jetzt, Sie haben ja quasi ein bisschen die These verteidigt, dass eigentlich immer sehr viel auch getrunken wurde, beziehungsweise früher sogar noch mehr. Aber es gibt ja auch diese Geschichte der Prohibition und der Alkoholgegner. Bei Luther, habe ich bei Ihnen gelesen in einem Text, fing das ja unter anderem an. Also das ist doch auch eine lange Geschichte, wo manchmal die Diskussionen eben auch stärker und lauter wurden und dann eben auch solche Dinge wie Prohibition eingeführt wurden und dadurch dann weniger konsumiert wurde, oder?
Sicher. Also Essen und Trinken, beides, Essen und Trinken sind wunderbare Mittel, um seine Auserwähltheit zu demonstrieren. Die ersten, die das gemacht haben, die stehen schon in der Bibel, das ist gar nicht die Prohibition in Amerika und es ist auch nicht Martin Luther, das waren die Rechabiten. Das war irgend so eine Sekte, die stehen in der Bibel und die werden da bewundert dafür, dass sie keinen Wein trinken. Das gab es also immer schon, so wie die Juden eben kein Schweinefleisch essen. Man kann sich dadurch sozusagen einen besonderen Status verleihen und das, denke ich, ist auch im Islam ganz wichtig gewesen, bei dem Weinverbot. Und wir haben natürlich, wenn Rausch immer ein Einreißen der Kontrollen ist, der normalen Kontrollen, dann ist es nicht verwunderlich, dass der Rausch auch immer umstritten ist. Es gab immer Leute, die irgendwie sagten, nee, das wollen wir nicht. Oder wir müssen das anders machen oder so. Diese Kritik an der Trunkenheit, die hat es immer schon gegeben. Und die beste, für meine Gefühl, die beste Lösung dieser ewigen Kritik ist die von Aristoteles und anderen schon Denkern der Antike. Aristoteles sprach von der Mesotes, lateinisch Temperantia. Also wir sollen irgendwie den Mittelweg finden. Also völlige Nüchternheit hat er abgelehnt. Und selbst ab und zu exzessives Trinken war okay, aber ständig betrunken zu sein, das war ganz schlecht. Wie der Spartanerkönig Kleomenes, der den Wein unverdünnt getrunken hat. Und man hat nämlich Wasser da reingemacht bei den Griechen. So, und der galt, und der hat sich dann irgendwann ins Schwert gestürzt und das hat man seinen Trinkgewohnheiten zugeschrieben. Also dieser Mittelweg, der Temperantia ist, denke ich, der einzig vernünftige Weg, wie wir damit umgehen können.
Genau, aber das war jetzt ja nicht das, was die im späten 19. Jahrhundert in den USA unter Temperanz verstanden haben. Ne?
Nee, also, ganz anders. Im Gegenteil,
genau, die dieser Temperanz Mittelweg war, ist da ein bisschen verloren gegangen und da hat sich ja dann eine ganz interessante Allianz zusammengefunden von Leuten, die eigentlich aus ganz unterschiedlichen Gründen den Alkohol abgelehnt haben. Also ich gebe Ihnen recht, es gibt diese Argumentation, gibt es schon lange. Aber das ist doch ein ganz interessanter Moment in der Geschichte, wo dann plötzlich diese Kritik am Alkohol so viel Gewicht bekommt, dass sie tatsächlich in ein Gesetz und in ein nationales Verbot umgesetzt wird. Und das geht natürlich nur, weil es überhaupt inzwischen einen Nationalstaat gibt, der sich zutraut, sowas zu regeln. Aber es hat eben auch ein kultureller Zufall ein bisschen. Und das finde ich immer ganz interessant, sich anzuschauen, wer war eigentlich in dieser Zeit dafür, den Alkohol zu verbieten. Und das sind nämlich gar nicht so sehr die Mediziner gewesen, die da gesagt hätten, oh, das ist so gefährlich, sondern das sind ganz andere Leute. Das sind einmal die Eugeniker, die frühen Eugeniker, von denen haben Sie eben schon gesprochen bei der Rassenhygiene, die eben den Verdacht haben, dass das Alkoholtrinken irgendwie auf die Volksgesundheit schlägt und deswegen ausgerottet werden müsse. Aber das sind zum Beispiel auch Frauenrechtlerinnen, die beobachten, dass ihre verehrten Gatten abends zuerst den ganzen Lohn in den Saloon tragen und danach nach Hause kommen und sie zusammenschlagen und deswegen nicht ganz ohne Grund den Alkohol irgendwie mitverantwortlich machen für ihr Elend und dann deswegen im Umkehrschluss davon ausgehen, dass ohne den Alkohol es ihnen wahrscheinlich besser gehen würde. Das heißt, es ist auch ein feministisches Thema in dieser Zeit. Dann gibt es noch Sozialpolitiker, die sagen, dass die Armut daher komme, dass die Leute so viel saufen. Also eben auch, dass sie ihr Geld für Alkohol ausgeben und dann nicht so produktiv seien. Das heißt, das würde auch dagegen sprechen, dass Alkohol eine Kapitalismusdroge wäre. Also so wird es jedenfalls von diesen Sozialpolitikern nicht wahrgenommen, sondern im Gegenteil, dass eben soziale Gerechtigkeit wohl unter Umständen leichter möglich wäre, wenn Leute weniger trinken würden. Und diese Allianz führt dann dazu, dass eben vor allem in einer Zeit, in der sich der Staat so ein bisschen als Erziehungsberechtigter versteht. Also es geht darum, dass der Staat in dieser Zeit in den USA versucht, das Individuum zu verbessern und dem Individuum zu helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und in diesem Moment, als all diese Dinge da aufeinandertreffen, gelingt es tatsächlich diesen TemperanzbefürworterInnen, eine Stimmung zu erzeugen, in der dann tatsächlich die Verfassung geändert wird und der Alkohol verboten wird. Und das währt nicht lange, dieses noble Experiment scheitert krachend. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das einmal durchgespielt haben in einer modernen Gesellschaft und gesehen haben, okay, das scheint nicht zu funktionieren.
Aber ist das wirklich das Fazit, das Sie auch daraus ziehen würden? Also ist es wirklich keine Option, Alkohol zu verbieten oder Alkohol in Teilen zu verbieten? Also jetzt mal wirklich nur so pro forma ins Blaue gedacht.
Funktioniert nicht halt. Also man kann es natürlich versuchen, so wie bei den Drogen, aber es funktioniert nicht, vor allem nicht in einer liberalen Gesellschaft. Das muss man immer dazu sagen. Es gibt immer Gesellschaftsformen, die das schaffen, also ganz autoritäre, sehr brutale Regime, die schaffen das, ihre Untertanen dazu zu bringen, dieses Verhalten einzuschränken. Aber das Problem ist, dass Alkohol so leicht herzustellen ist. Das kriegt jeder irgendwie in seinem eigenen Keller. Da muss man ja quasi nichts machen, außer die Sachen zu lange stehen lassen. Da wird schon Alkohol draus. Und das zu unterbinden staatlich geht nur in einem komplett totalitären System und auf keinen Fall in einer liberalen Gesellschaft, in einer globalisierten Welt mit offenen Grenzen, kann man vergessen.
Dennoch, in Deutschland ist Alkohol ja überall erhältlich. In anderen Ländern läuft es anders. Da gibt es dafür eben spezielle Läden. In Deutschland darf Alkohol beworben werden. Selbst als 14-Jähriger kann man in einer Gaststätte Bier, Wein und Schaumwein trinken, wenn eben Sorgeberechtigte dabei sind. Also dieses Recht gilt weiterhin. Herr Pichler, nehmen wir, ich spreche jetzt mal aus deutscher Perspektive, Alkohol nicht ernst genug?
Ja, ich glaube schon, dass man es nicht wirklich ernst nimmt. Also, dass die Prohibition nichts bringt, das hat ja die Geschichte gezeigt und das ist ja auch gut so, so wie mit anderen Drogen ja auch. Aber es gibt durchaus Mechanismen, die sozusagen den Konsum oder den Verbrauch auf ein vernünftiges Maß reduzieren können. Also, die skandinavischen Länder haben uns das ja auch gezeigt. Also das Werbeverbot von Alkohol, die Einschränkung im Verkauf, wer darf kaufen, zu welcher Uhrzeit darf man kaufen und so weiter und so fort. Also man kann das schon einschränken bis zu einem gewissen Grad, aber da gibt es ja, das haben ja auch Kollegen gemacht von der ARD, die das nachgewiesen, vor mehreren Jahren gab es mehrmals Versuche von der damaligen Regierung 2017, in Deutschland sozusagen das Ganze strenger zu regeln und die wurden permanent von der Alkohollobby sozusagen unterlaufen und am Ende hat sich überhaupt nichts geändert an den Verkaufsmöglichkeiten und auch den Einschränkungen in der Werbung. Und ganz würde ich Ihnen auch nicht recht geben, dass wir nicht nur trinken wegen der Industrie und wegen der Werbung, das ist absolut, aber es gibt durchaus belegbare Zahlen, dass der Konsum um bis zu 30, auch mehr Prozent zurückgehen würde, wenn es nicht diese offensive Werbemöglichkeiten geben würde und wenn Alkohol nicht ständig überall auch angeboten wird. Also es gibt Mechanismen, der, und die werden auch von der WHO vertreten, also es ist ja nicht nur eine Erfindung.
Herr Spode, Sie wollen dazu was sagen, das sehe ich.
Ja, na, die WHO, da natürlich sind da die Leute, die auch aus ihren Wertvorstellungen her eher zur Abstinenz tendieren. Die WHO hat 1989 den Kaffee zu den suchtbildenden Substanzen gezählt. Da sind eben solche Leute und solche Zahlen sollte man vielleicht nicht immer ganz so ernst nehmen. Das lässt sich doch überhaupt nicht ermitteln. Ich wollte nämlich nur ein Fragezeichen setzen, Herr Pichler, Skandinavien als Vorbild darzustellen. Die Skandinavier hatten ja ein sehr striktes Regime bis zur Annäherung an die EU. Die wollte das natürlich nicht mit ins Spritboulage. Und man musste sogar in Schweden ein sogenanntes Motbook führen. Da waren dann sämtliche Getränke aufgeführt, die man so trinkt. Ich finde, das ist heute nicht mehr vorbildlich. Und wenn man dann mal in Skandinavien Urlaub gemacht hat und ist mit einer Fähre nach Schweden gefahren, auf dem Rückweg und auf dem Hinweg hat man lauter besoffene Schweden gesehen. Ich finde, dass diese Sache sich eben, dieses strenge Regime, was stark übrigens von den Guttemplern damals errichtet worden ist, gerade in Schweden und in Finnland, nicht vorbildlich. Die Finnen, ich bin Mitglied der Kettle Brewing Society, das ist so eine Forschungsgemeinschaft, die von Finnen ausging, heute ist sie sehr international, von Alkoholforschern. Und die Finnen haben versucht, mit Blick auf den EU-Beitritt, ihre Alkoholpolitik zu liberalisieren. Und dieser Kettle Brewing war der führende Kopf dabei. Und der Erfolg war, dass sie nach 2 Jahren das Experiment abgebrochen haben, weil dieses Land im Suff irgendwie unterging. Das war ganz fürchterlich. Die Finnen sind sozusagen, ebenso wie die Schweden, sozusagen süchtig nach Alkoholpolitik, nach Kontrollen. Und da muss man ganz langsam die Bremsen lösen. Und das macht man auch inzwischen in Schweden. Und das funktioniert auch ganz gut. Das alte skandinavische Modell, das Sie hier vielleicht noch im Kopf haben, das hat ausgedient.
Ja, ganz alt ist es ja nicht. Was heißt hier alt? Also in Island und zwar, also es gibt natürlich immer wieder Wechsel, verkaufen wir den Alkohol nur mehr in unseren Geschäften, in staatlichen Geschäften oder nicht. Mhm. Aber dass es zumindest insgesamt restriktiver ist, natürlich hat dann jedes skandinavische Land nochmal seine Eigenheiten. Mhm. Das ist Tatsache und das ist, glaube ich, auch durchaus, wie Sie schon gesagt haben, von allen mehr oder weniger akzeptiert.
Also Island hatte eigentlich das dümmste Alkoholgesetz von allen. Bier war verboten und Schnaps konnte man kaufen. Das war vor 20 Jahren.
Ja, aber das ist schon historisch.
Das ist das Dümmste, was man machen kann. Und die Dänen, die haben das Klügste gemacht. Die haben schon vor dem Ersten Weltkrieg massiv die Steuern auf Branntwein, also auf Schnaps erhöht und auf Bier gesenkt. Und die sind bis jetzt, finde ich, am besten damit gefahren.
Gut, aber dennoch, die Grundfrage ist ja doch, Alkohol kann Krebs und viele andere gesundheitliche Beschwerden auslösen. Herr Spode, soll man sich da doch nicht mehr darüber Gedanken machen, wie man es reduzieren kann, auch politisch?
Ja, ich kann mich nur wiederholen, ich bin ein großer Fan von Aristoteles. Natürlich muss dieser Rauschtrank irgendwie kontrolliert werden. Das gibt praktisch keine Gesellschaft, die diesen Rauschtrank
nicht
kontrolliert.
Aber was ist das irgendwie, wäre jetzt die nächste Frage.
Ja, und darum geht der Streit. Was ist mäßig und was ist Temperenz?
Ja. Genau, und ich glaube aber, dass da kulturelle Vorgaben und Veränderungen viel wichtiger sind als Gesetze. Ich glaube, Gesetze können auch einen Beitrag leisten, also vor allem, wenn es da so eine Schieflage gibt, wo die Lobby so viel Einfluss hat, dass man quasi gar nicht mehr als Staat so richtig selber entscheiden kann, was man machen will, ist es auf jeden Fall ein Problem. Aber ich glaube, viel durchsetzungsfähiger sind eigentlich kulturelle Veränderungen. Also dass jetzt gerade der Alkohol stellenweise ein bisschen aus der Mode gerät unter Jugendlichen, hat, glaube ich, nichts mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu tun, sondern eher was damit, dass Leute eben ein anderes Bewusstsein für Gesundheit entwickelt haben, weil es so sehr darum geht, einen perfekten Körper zu haben, den man dann bei Instagram präsentieren kann. Also ich glaube, solche Zusammenhänge muss man immer mitdenken und die haben eben teilweise dann eben viel größere Durchschlagskraft, als was sich irgendwelche PolitikerInnen da so überlegen an Werbeverboten und so. Das heißt, es geht, glaube ich, sehr stark auch darum, wie sprechen wir? Also wie sprechen zum Beispiel auch wir vier heute darüber, Und wie denken dann die Leute darüber nach, wie eine Risikoabwägung aussehen könnte? Und dann geht es, glaube ich, auch sehr stark um Gewohnheiten, die man ändern muss. Also darum, dass wenn man sich einmal daran gewöhnt hat und vielleicht seit 10, seit 20 Jahren das ganz normal findet, eben seit man 14 war, immer mal wieder irgendwie zu bestimmten Gelegenheiten ein Glas Alkohol zu trinken, dann ist das vielleicht der wichtigste Gegner, gegen den man sich irgendwie ins Feld stellen muss. Denn diese Gewohnheit wieder abzulegen, ist doch wahnsinnig schwierig und man bräuchte irgendwie Konzepte, was man stattdessen machen kann, glaube ich. Also das wäre, glaube ich, wichtig, denn das weiß man aus der Suchtforschung. Sachen einfach aufhören, das funktioniert eben nicht, sondern man muss, wenn jemand willens ist, diesen Konsum irgendwie einzuschränken, weil er merkt, ah, das ist vielleicht nicht so gut für mich, dann braucht man immer einen Ersatz. Und dann ist die Frage, was könnte denn ein Ersatz sein? Und da haben Sie, glaube ich, ja gute Antworten drauf gefunden, Herr Pichler.
Ja, genau. Also das war für mich auch vielleicht die faszinierendste Entdeckung bei dem ganzen Projekt, war wirklich, dass es im Prinzip ja darum geht, unseren Gemütszustand zu verändern, also im Hirnsubstanzen, im Hirn was auszulösen, was uns signalisiert, okay, wir können entspannen, wir können was anderes denken als arbeiten und leisten und so weiter und so fort. Und dass man das auch auf natürliche Art und Weise machen kann, hatte man irgendwie auch gewusst, aber dass zum Beispiel Wandern im Wald oder Joggen gehen oder Sport generell auch dafür sorgt, dass wir sowas wie Entspannung erleben zum Beispiel. Aber dass man das systematisch auch trainieren kann und systematisch daran arbeiten kann und vor allem auch systematische Jugendlichen dazu bringen kann, das fand ich beeindruckend, vor allem in diesem isländischen Ansatz, wo es eben nicht nur um Prohibition oder um Einschränkung geht, wie wir vorher diskutiert haben, sondern da ging es auch darum, weil die ein wahnsinniges Riesenproblem hatten bis vor 10 Jahren, einfach vor allem bei Jugendlichen, die wahnsinnig viel Alkohol konsumiert haben, hat man einfach beschlossen, man investiert massiv in Sportinfrastruktur, in Trainer, aber auch Musikschulen und Kultur generell und gibt den Jugendlichen einfach eine Möglichkeit, sehr niederschwellig da mitzumachen. Und es ist nicht nur leistungsorientiert. Also ich habe dann nach dieser Erfahrung in Island auch immer wieder mal hier mit meinen Kindern und so weiter geschaut. Also das ist schon so, dass wir in Mitteleuropa hier alles so wahnsinnig, gerade wenn es um Sport geht, auf Leistung aufbauen. Also wenn man Fußball spielt und dann nicht vorne mitmacht, dann fliegt man gleich raus. Das ist in Island zum Beispiel ganz anders. Und auf die Art und Weise Jugendliche wegzubringen vom Alkohol, weil man ihnen Alternativen anbietet, und das gar nicht mal so auf die große Glocke hängt. Also ich kann mich erinnern, wie ich da in Island unterwegs war, vielen war das gar nicht mal klar, dass diese massive Investition in Sport und so weiter, dass das ursprünglich mal zusammen eine Initiative war, um eben Jugendliche vom Drogenkonsum wegzubringen. Das war den meisten gar nicht mal klar. Also es wurde gar nicht verkündet und das ist eigentlich das Beste.
Okay, also Herr Spode, Kulturwandel statt Politikwandel wäre für Sie auch so ein Schlagwort.
Ja, können wir machen, aber ich fürchte, wir sind, ob wir es wollen oder nicht, immer wieder gefangen in einem Zeitgeist. Und meine Forschungen haben gezeigt, was den Alkohol betrifft, dass wir richtige Thematisierungskonjunkturen haben. Das heißt, 30, 40 Jahre lang ist der Alkohol ein Riesenthema. Da werden auch staatliche Maßnahmen massiv ergriffen. Dann plötzlich passiert irgendwas. In dem Fall, wenn ich jetzt an die letzten beiden Phasen denke, dann passiert nämlich der Zweite Weltkrieg. Und dann wurde plötzlich eine hedonistische Phase eingeleitet. Und die reichte so bis in die 70er, 80er Jahre. Und so gibt es immer ein Auf und Ab von dominanten Werten, nicht alleine, aber von dominanten Werten. Und derzeit sind wir in einer sehr asketischen Phase. Ja, wir brauchen nun mal diese Idee, dass jeder ja einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Also alles tun kann man als Sünde sozusagen betrachten. Und dann wird natürlich Selbstbeherrschung und Nüchternheit, das sind ganz starke Werte, die in asketischen Phasen hochgehalten werden. Und dann gibt es meistens, das zeigen meine Forschungen ganz deutlich, gibt es manchmal irgendeinen Umschwung, Peng, und dann kommen wieder die Hedonisten an die Macht. Ja. Und so wechselt sich das alle 50, 60 Jahre ab.
Okay, dann ist es also alles nur ein Erfolg auf Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel auf Island blickt und nein, die asketischere Phase. Erfolg sagen Sie dann
nein,
nicht?
Nein, es ist so, dass ein Satz habe ich, also bin ich nicht dazu gekommen. Jede Phase hinterlässt etwas. Und die asketischen Phasen hinterlassen durchaus ihre guten Seiten. Also wir werden immer vorsichtiger in der Hinsicht.
Okay, lässt trotzdem irgendwie optimistisch in die Zukunft blicken. Das war das SWR-Kulturforum Schwips, Rausch und Kater. Warum trinken wir Alkohol? Mit den Gästen Helena Barob, Historikerin und Autorin, Andreas Pichler, Regisseur und Autor, Professor Dr. Hasso Spode, Historiker. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.